Worum Podcast. Alles rund um Werder. Mit Jan Siegert und Thomas Kuhlmann.
Folge 10, Worum Podcast. Nach einem extrem ereignisreichen Tag gestern mit Höhen und Tiefen. Aber dazu kommen wir gleich. Erstmal das Formale. Thomas, hallo.
Guten Tag.
So, wie geht's denn deinem Magen? Bist du noch hungrig? Gefressen hast du gestern nicht. Werder hat gestern auch nicht gefressen. Was sagst du zu deiner Einschätzung?
Ja, ich würde, um im Bild zu bleiben, war das doch eher ein sehr veganer Auftritt gestern Abend. Ja, ich mache es gleich zu Anfang. Weiter daneben tippen als 3-0 zur Halbzeit. Wir fressen sie auf, kann man nicht. Danke, dass ich trotzdem nochmal hier sein darf.
Ja, genau. Ich wollte nichts anderes von dir hören. Wir werden auch im Laufe dieser Folge noch ein wenig Buße von dir einfordern. Aber lass uns doch jetzt erstmal über den gestrigen Tag sprechen. Und wir fangen an, weil das Schönste ist immer zum Letzten. Das Schönste macht man immer zuletzt. Die Tiefen. Das Spiel. Rein emotional, ohne dass du jetzt nochmal darauf eingehst, dass du komplett falsch lagst mit deiner Einschätzung.
Ja, also, ja.
Was sagst du zum Spiel? Bist du raus mit Frustration oder kannst du dem Ganzen noch irgendwas Positives abgewinnen?
Ich kann dem Ganzen schon noch was Positives abgewinnen, nämlich, das ist eigentlich traurig, ähnlich wie Maxi das nach dem Spiel sagte, der wirklich noch sagte, naja, gut ist, dass wir kein Gegentor gekriegt haben. Das ist schon ein sehr bescheidener Ansatz, aber deckt sich auch mit meinem Empfinden, klar, Ernüchterung, Enttäuschung, auch ein bisschen Scham über diese Katastrophen, ja. Über meine Katastropheneinschätzung vorher. Auch Respekt für Heidenheim.
Also ja. Ich dachte, du sagst jetzt ein bisschen Scham für die Leistung von Werder.
Ja, auch. Was eher so ein bisschen irgendwas zwischen Fremdschämen und Bekanntschämen. Aber nein, wir sind ja nicht raus aus der Nummer. 0-0 und auswärts sind wir gut, da muss Heidenheim auch was tun. Und ja, ich habe ein bisschen Schiss habe ich davor, dass wir uns so durchwürgen wie der HSV mit einem 0-0 zu Hause und einem dreckigen 1-1 auswärts. Genau. Das möchte ich lieber als verlieren, natürlich. Aber klar, naja gut, also ernüchtert, aber nicht komplett frustriert.
Ich muss mich ja immer auch an dem messen lassen, weil ich ja wieder meine Finger nicht stillhalten kann, wenn Werder spielt und bei Twitter immer irgendwelche Sachen in den Äther blase. Ich muss mich natürlich immer an dem messen lassen, was ich gestern auch noch während des Spiels getwittert habe. Und ich habe gestern während des Spiels getwittert. Leute, ich weiß, ich werde morgen wieder anders reden, aber Alter, sportlich sieht es so aus, als wenn du eigentlich runtergehen musst. Das ist einfach, wenn du dir dem Ernst der Lage nicht bewusst bist und so eine Leistung ablieferst. Weißt du, Heidenheim macht das ja super. Ne? Ja. Beißen sich rein, kämpfen mit Herz und so. Aber mal ganz ehrlich, du musst doch einfach auch versuchen, andere Lösungswege zu finden. Oder du musst wenigstens einen Ansatz sehen, dass das Team irgendwie will. Und es wirkte auf mich einfach komplett verunsichert.
Ja, das fand ich auch. Und im Prinzip kann das keinen überrascht haben, ne? Wie Heidenheim auftritt. Ne? Nicht nur, dass du und andere und viele das vorher genauso erwartet haben und wir ja auch sehr voller Respekt schon über Frank Schmidt vorher gesprochen haben, der ja wirklich, also das ist alles das Gegenteil von Fair Coach. Ne? Also das hat er sich aircoached. Ja. Dieses 0-0 und eigentlich im Prinzip hätten wir uns auch nicht beschweren können, wenn die noch ein dreckiges 1-0 kurz vor Ende machen. Gerade dann noch, als wir dann noch in Unterzahl waren. Ja. Aber wirklich frustrierend war wirklich, das hätte niemanden überraschen können, wie Heidenheim aufgetreten ist. Und ich würde mich doch sehr wundern, wenn Kofeld das Team nicht auf so eine Situation, auf so ein Setting vorbereitet hätte. Und dass dann trotzdem wirklich 90 Minuten lang im letzten Drittel die Lösung fehlen, die Ideen fehlen, der Mut fehlt, das fand ich auch ernüchternd.
Du hast die Pressekonferenz heute noch nicht gesehen, ne? Von dem Spiel nach dem Spiel?
Nee, die von heute nicht. Ich habe nur die Töne von direkt nach dem Spiel gesehen.
Ja, und die Pressekonferenz nach dem Spiel hast du aber nicht gesehen, nee. Ne? Weil da sagte er nämlich genau das, was du gerade gesagt hast. Er sagte, total frustrierende Geschichte, weil wir einen Plan hatten und Heidenheim auch an manchen Stellen wirklich genau die Sachen gemacht hat, die wir erwartet haben. Und wir hatten für diese Situation einen Plan und wir haben es einfach nicht geschafft, den umzusetzen. Und wir haben es auch nicht geschafft, von Minute 1 an nicht geschafft, den umzusetzen. Und er meinte, deswegen sei er halt mega enttäuscht gewesen, weil sie einfach die Räume, die Heidenheim ohne Frage immer wieder auch angeboten hat, niemals in der Lage waren zu bespielen, weil die Staffelung nicht passte, weil sie immer falsch standen, weil sie nicht das durchgesetzt oder das durchgeführt haben, was sie sich vorgenommen hatten. Und deswegen war er dementsprechend gestern nach dem Spiel auch sehr frustriert, wohl wissend, dass eben genau das eintreten wird, was du auch schon gesagt hast und wo ich im Prinzip gleicher Meinung bin, nämlich 0-0 ist keine 5-0-Klatsche und wir sind hier so gut wie abgestiegen, sondern es ist im Prinzip eine Voraussetzung, bei der man im Europapokal sagen würde, es ist nicht wirklich schlecht, weil du gerade mit der Auswärtstorregel zu einem Spiel fährst, wo du nicht gewinnen musst. Wenn du ein Tor machst, musst du nicht gewinnen. Dir reicht ein Unentschieden mit Toren reicht Werder, um in der Liga zu bleiben. Und in einer Zeit, wo der Heimvorteil kein Faktor mehr ist, ist er bei Werder sowieso nie gewesen diese Saison.
Und bei Heidenheim auch nicht unbedingt.
Ja, ne? Ja, wobei sie komischerweise in der Nachbetrachtung des Spiels gestern immer diese Statistik herangezogen haben. Heidenheim, zweitbeste Mannschaft, Heimmannschaft der zweiten Liga. Ich weiß nicht, wie es in der Corona-Zeit aussah bei Heidenheim, aber es gab ja diverse Statistiken, die gesagt haben, seit Corona-Pause spielt Heimvorteil keine Rolle mehr. Ich glaube, die ersten 7 oder 8 Spieltage nach der Corona-Pause gab es irgendwie, lass mich lügen, 35% Heimsiege oder so, also wirklich wenig. Aber darauf will ich mich jetzt auch gar nicht zurückziehen. Das ist jetzt wieder ein Crunch-Time-Spiel am Montag und ich hoffe sehr, dass die Mannschaft dort ein bisschen mehr auf den Platz bringt.
Ja, um bei deinem Europapokalbild zu bleiben, ne? Wir wollen es jetzt aber auch nicht zu schön reden. Ne? Es war jetzt nicht zu Hause 0-0 gegen Real Madrid und dann mal gucken, sondern es war 0-0 zu Hause, erste Runde UI Cup gegen Dynamo Tiflis. Ja. Ne? So, und natürlich haben wir noch alle Chancen und alle Möglichkeiten und ich glaube auch, dass der Druck, dass wir den wieder ein Stück zurückgeschoben haben, denn jetzt ist Heidenheim auch nicht mehr der komplette Underdog, ne, und so, und natürlich, gestern hast du es getwittert, mit der Leistung gehört man nicht in die erste Liga. Auf der anderen Seite eine Truppe wie Heidenheim, die wirklich nur darauf aus ist, ohne Gegentor durchzukommen und das Spiel ja wirklich, also sehr gut, sehr effektiv, aber im Prinzip ja nur kaputt gemacht hat, hat es auch nicht verdient aufzusteigen. Also so, ne,
ja.
So mit der Bewertung würde ich mich dann da erst nochmal zurückhalten. Kleinen Widerspruch würde ich mal anbringen. Ich finde nicht, dass Heidenheim Räume angeboten hat. Ne? Die haben das wirklich gut gemacht. 70, 75 Minuten lang mit 150% gespielt und du hast dann auch gemerkt, wie denen die Kraft ausgeht. Ne? Es kam dann gab es vereinzelte Räume, dann ist mal einer 1-gegen-1 durchgekommen und hat mal eine kleine Überzahl geschaffen. Dann fing Heidenheim an, auf Zeit zu spielen, Krämpfe zu kriegen und auch mehr Foul zu spielen. Wir hatten ja wirklich viele gute Standards auch, die ja im Prinzip so erwartbar waren, weil eben Heidenheim dieses laufintensive Spiel, alle Räume immer zulaufen mit 2 Leuten, kannst du nicht 90 Minuten durchhalten. So nach 75 Minuten dachte ich, dann fing das an mit dem Foulen, mit dem Zeitspiel, mit dem, ne, dann haben sie hinten die Bälle auch noch teilweise nur rausgedroschen und so. Dachte ich, okay, jetzt haben sie sich müde gelaufen, vielleicht machen wir Winning Ugly, so ein dreckiges 1-0, 2-0 und am Ende können wir sagen, waren taktisch über, sie sind geduldig geblieben, hätte man dann heute gesagt. Ne? Ja. So, schlimm war dann wirklich, was Moisander da macht. Mhm. Also, da muss ich wirklich sagen, das ist jetzt schon die 2. rote Karte, gelb-rot. Er hatte schon gelb. Mhm. Ja. Was er da am Mittelkreis macht, das ist wirklich, das ist Kreisliga. Ja. Ja, es ist so unnötig, da reinzugrätschen mit Anlauf und dich selber so zu schwächen, weil das genau in dieser Phase passiert ist, in der wir die Kontrolle übernommen hatten und die müde gespielt hatten. Zumindest habe ich mir das eingebildet. Aber was er da macht, ey, wirklich, das hatte Kreisliga-Niveau.
Und klar gelb, ne?
Also da müssen wir überhaupt nicht. Und er selber hat ja nicht mal, also
gezuckt, ja, genau.
Ne?
Ja.
Und da muss ich wirklich sagen, also das sind wirklich schlimme Fehler gewesen, die vielleicht dann so ein dreckiges 1:0 am Ende, ne, weißt du, wo der Keeper noch den Ball festhält, fallen lässt kurz genau, vor Schluss. Ja, genau. Das wäre ja so eine typische Groß gegen Klein am Ende mit ein bisschen mehr Kraft und ein bisschen mehr Glück und Routine gewinnt dann doch der Favorit. Ne? Mhm. So, tut mir leid, das hat Moisander, glaube ich, mit auf dem Gewissen. Wir hatten da auch schon, glaube ich, viermal gewechselt.
Aber wir haben wirklich keine richtig hundertprozentige Chance gehabt. Das ist halt eine Sache, die mich extremst frustriert.
Richtig.
Also auch in der Phase, wo du Heidenheim müde spielst, hast du nicht einmal, also ich habe die Druckphase gespürt und wir haben in der ersten Halbzeit, nach einer halben Stunde, 35 Minuten, hatten wir einen Ballbesitz von 76%.
Ja gut, aber im Mittelkreis.
Ja, ne? Genau. Exakt. Immer dieses Handball-Ding, ne? Immer hinten genau. Rum, einmal auf die andere Seite, wieder in die andere Richtung und so.
Genau.
Und Heidenheim stand einfach wirklich gut, das haben sie gut gemacht. Ich glaube, weil du ja gerade sagtest, Widerspruch, das bezog sich ja auf Kofelds Äußerung in der PK. Ich bin mir gar nicht sicher.
Auf die Räume.
Genau.
Ja.
Ich bin mir gar nicht sicher. Ich glaube, er meinte dann halt eben auch Räume, die sich beispielsweise für steile Läufe anbieten, die man ja. dann bespielen kann und so, ne?
Genau.
Dass er da was gesehen hat. Du weißt ja, ich bin ja taktikmäßig, bin ich ja. Halte ich mich ja zurück.
Ja, ja. Trotzdem hast du deutlich besser getippt als andere Leute. Aber das nur nebenbei. Nein, aber ich glaube, das ist eher das Ding. Heidenheim hat von sich aus keine Räume angeboten. Ne? Mit einer riesen kämpferischen und läuferischen Leistung. Aber, und das, ich glaube, deswegen war Kofeld sauer, wir haben auch keine gerissen.
Ja.
Da vorne.
Genau.
Ne? Und das war, glaube ich, das große Problem. Und da muss das Hut ab, Frank Schmidt. Mhm. Ja. Er hat unser Flügelspiel, das war ja nicht existent.
Ja.
Ja, also weder Friedel genau. noch Theo sind da einmal wirklich durchgekommen.
Weißt du, was Kofeld dazu gesagt hat? Kofeld hat in der PK dazu gesagt, sie hätten viel zu früh angefangen, über die Flügel zu spielen. Sie hätten viel zu früh die Außenverteidiger versucht, mit einzubeziehen in die Angriffsbemühungen. Und da verpuffe jeder Effekt, den die Außenverteidiger im Offensivspiel haben.
Gerade weil Heidenheim das nämlich, die haben sie gedoppelt.
Ja.
Ja, und es wäre auf Spieler in der Mitte angekommen, da die Räume zu schaffen. Und die beiden zentralen Männer, die wir so gelobt haben, auch die letzten Spiele, Klaassen und Maxi, fand ich da recht schwach.
Ja.
Und gestern. Und es ist auch kein Wunder, dass Klaassen ausgewechselt wurde.
Relativ früh sogar.
Was du bei so einem Spieler, glaube ich, wirklich nur machst, wenn die Leistung mies ist. Und die war bei Klaassen gestern, muss ich sagen, hatte ich mir mehr erhofft, weil eben Heidenheim die Flügel zugemacht hat. Busch und Teuerkauf, die sind ja beide in der ersten Halbzeit nicht einmal über die Mittellinie gegangen, eben um zu verhindern, dass hinten Löcher sind, entstehen. Also hätten wir das durch die Mitte besuchen müssen. Osako hatte wieder am Anfang, fand ich, ein paar gute Bewegungen, ein paar gute Moves, aber das ganze Kurzpassspiel, das Direktspiel, was wir konnten durch die Mitte, gerade über Klaassen, der ja wirklich brillant Bälle springen lassen kann und so weiter, auch Maxi, gutes Auge, da kam nichts.
Ja, und ich glaube, da hat man gestern auch gesehen, was sich an unserem Spiel verändert, wenn Vogt fehlt. Weil Vogt jemand ist, der im defensiven Mittelfeld unheimlich gut darin ist, eben auch diese scharfen Bälle, diese scharfen, schnellen Bälle in die Zentrale zu spielen, womit er das Tempo unheimlich anzieht.
Ja.
Das kann Bargi halt nicht so gut.
Ja.
Und Bargi ist halt jemand, der eher so über die Körperlichkeit kommt, ne, und Bälle ablaufen und antizipieren ist er ja auch ganz gut.
Richtig.
Aber so dieses Dampf machen nach vorne, was halt eben genau der Initiator dafür ist, dass du dieses schnelle Kurzpassspiel mit One-Touch und so aufziehen kannst, ist halt komplett verpufft.
Ja.
Und ich glaube, gerade so Teams wie Heidenheim, die spielst du halt auseinander, wenn du Tempo machst.
Ja, genau.
So, ne?
Aber das hat Heidenheim halt effektiv verhindert. Ja. Auch, ich glaube, Bargi beziehungsweise / Groß wäre ja die andere Option gewesen. Da hatten wir ja auch angesprochen in der letzten Ausgabe vor dem Spiel, dass das eine wichtige Rolle ist, um den Dorsch, den zentralen Dreh- und Angelpunkt bei Heidenheim, aus dem Spiel
der zu stark nehmen. War, ne? Der echt so. Ein gutes Spiel gemacht hat.
Aber er hat auch nicht auf der 10 gespielt und nicht auf der 8, sondern auf einer Doppel-6. Das heißt, Schmidt hat ihn so weit zurückgezogen, dass im Prinzip die Rolle von Bargi, von diesem zentralen Sechser plus Eggestein in der Mitte, er hatte gar keinen richtigen Auftrag, weil Dorsch kam nicht. Und stattdessen hat er ja Multhaub, Maurice Multhaub und ein kleiner Argentinier, ja. Cesar, die beide richtig gutes Spiel gemacht haben. Mhm. Die, also gerade der Multhaub, also wenn man, der ist, glaube ich, nicht der größte Fußballer vor dem Herrn, aber die er Reinge von Anfang an gebracht hat, obwohl die, glaube ich, zusammen 5 Spiele gemacht haben bisher in der zweiten Liga, die aber so laufstark waren. Mhm. Dieser Cesar hat ja den Klaas, hat ja Davy als zentralen Spieler bei uns fast in Manndeckung, der ist ihm ja über den ganzen Platz
auf den Füßen gestanden. Haben halt auch irre früh aufgenommen, die Gegner. Ne? Also sind halt unheimlich früh, haben sie sich schon an ihren einen Gegenspielern orientiert.
Richtig, und dadurch, dass Dorsch so weit zurückgezogen gespielt hat und die offensiven Multhaub, Cesar, die Außenspieler, sich schon um Klaassen, um den Spielaufbau gekümmert haben, den zu zerstören, war Bargis Rolle unklar. Mhm. Ja, er war, wie du sagtest, er ist, da hätte uns ein Sahin vielleicht eher geholfen. Mhm. In der,
ne, oder ein Vogt.
Oder ein Vogt. Ja. Ne, aber er hat im Prinzip Bargi, also Schmidt jetzt, ne? Mhm. Mit seiner Aufstellung, mit seiner Taktik, Bargi in die Rolle des freien Mannes, des Playmakers geschoben, weil er die anderen in Manndeckung hat nehmen lassen. Und das war taktisch, das war verdammt schlau.
Ja, aber hätte man da nicht früher drauf reagieren können?
Gute Frage. Mhm. Gute Frage. Ja. Er hat dann ja, Kofeld hat dann ja zweite Halbzeit, glaube ich, gewechselt, beide gewechselt. Ja. Klaassen und Bargi rausgenommen. Genau. Und hat auch vorne ja Lücke rausgenommen, ja. Und hat keinen großen Stoßstürmer wiedergebracht. Kein, was uns dann auch hinten noch Probleme gemacht hat, fast noch das 0-1, weil Füllkrug als in der Defensive
als bei Ecken,
als kopfballstarker Spieler fehlte. Es kam dann ja Bartels, von dem ich noch den besten Eindruck hatte, als der reinkam. Mhm. Ne? Weil er halt wirklich einer der war, der Spieler war, die man da braucht, nämlich
Unruhe.
Was Überraschendes zu tun.
Genau.
Ja? So, das ist ja, Finny ist ja also das ist ja wie so ein kleines Duracell-Häschen. Ja. Manchmal denke ich, der ist selber überrascht, wo er jetzt gerade hinläuft. so flink. Und der ja wirklich da versucht hat, Räume zu reißen, dieses Konstrukt auseinanderzuziehen. Mhm. Hätte man vielleicht früher machen können, kann sein.
Ja.
Aber es ist natürlich auch, und ich glaube auch in der ersten Halbzeit, man hätte jetzt auch nicht erwarten dürfen, dass sie jetzt von Anfang an volles Risiko spielen.
Mhm. Denn ja, genau, das glaube ich nämlich auch. Also ich glaube, dass beide Trainer dieses Duell durchaus auf 180 Minuten anlegen und nicht auf 90 und Visier hoch und gib ihn.
Ja.
Das werden wir Montag sehen, alter Schwede. Und ziehen wir jetzt mal einen Strich und das Hinspiel. Mhm. Ja. Für mich steht als Fazit, ich werde die nächsten 4 Tage sehr wenig schlafen.
So wie die letzten 4 Tage.
Genau. Sehr wenig schlafen und werde wahrscheinlich wirklich dann am Montag nach dem Spiel, egal mit welchem Ausgang, einfach nur auf dem Wohnzimmerfußboden liegen und zu meiner Frau sagen, lass mich einfach liegen.
Ja. Ich bin nur eine Last.
Genau.
Für euch.
Genau. Ich bin es nicht wert.
Ja.
Lasst mich liegen.
Genau. Würde ich gerne sehen, wie deine Töchter gucken. Ja. Papa?
Ja.
So, Papa?
Meine kleine Tochter nimmt erstmal ihren iPod und macht ein Video.
Ja. Zu Recht. Ja. Eine Sache würde ich gerne noch ansprechen zum Spiel. Heute viele Zeitungen machen.
Ich muss gerade daran denken, meine Tochter ein Video aufnimmt und dann so mit dem Stock so.
Ja.
Papa?
Ja.
Tut mir leid, ich wollte dich nicht unterbrechen, tut mir leid.
Bis deine Frau aus der Küche ruft, lass den Mann in Ruhe. Ja.
Komm ins Bett.
Ja, genau, komm ins Bett.
Ja, gut, entschuldige bitte, ich wollte dich nicht
unterbrechen. Ja, nee, ist ja... Jetzt habe ich... Nee, pass auf.
Eine Sache wolltest du noch sagen.
Eine Sache wollte ich noch fragen, vielmehr. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich die PK nicht gesehen habe. Kofeld softt sich mit Füllkrug. War heute überall zu lesen mit Foto von Füllkrug, wie er...
Ist er in der Pressekonferenz darauf angesprochen worden?
Danke.
Nach dem Spiel?
Ja.
Hat er sehr, fand ich, ungewohnt unsouverän darauf reagiert?
Was war denn überhaupt, also stimmt das? Oder was?
Ich habe die Bilder nicht gesehen, aber er wurde gefragt in der Pressekonferenz, man habe im Fernsehen nach dem Spiel gesehen, wie er sich ein hitziges Wortgefecht mit Füllkrug geliefert habe.
Ja, okay. Das war ja zu sehen auch.
Ja, genau. Und daraufhin hat er, fand ich ungewöhnlich unsouverän reagiert. Lächelte so leicht verkniffen und sagte, er habe sich kein Wortgefecht geliefert, wisse er nicht. Und dann war so awkward silence, also war ein bisschen das Steppengras rollte durchs Bild. Und er sagte, gehen Sie mal davon aus, dass wenn Lücke und ich uns streiten, dass das anders aussieht. So, und dann war das Thema gegessen. Also eine Antwort hat er nicht wirklich gegeben darauf, ob es einen Disput gab. Er behauptete nein. Und ich fand aber, dass das für seine Verhältnisse so kenne ich ihn nicht.
Ja. Ja, okay. Also ging es da angeblich um die zu frühe Auswechslung oder wurde dazu was gesagt?
Er sagte, er habe sich mit ihm über das Spiel unterhalten. Zitat Ende.
Ja. Ja, gut, da darf man sich ja auch mal zoffen.
Bei der Leistung auf jeden Fall.
Ja. Genau. Auch wenn das offiziell natürlich da nicht so war.
Wollen wir uns jetzt der schönen Sache widmen? Wollen wir noch ein bisschen über unseren unfassbar geilen Ausflug gestern sprechen? Magst du?
Ja, mag ich gerne, gerne, natürlich.
Ja, für euch alle nochmal da draußen, ich weiß, ihr habt es wahrscheinlich sowieso alle mitbekommen, aber Ihr liefert, wir liefern, hat gestern seinen krönenden Abschluss erfahren, in dem Thomas Anton, wer Thomas Sohn ist, und ich nach Berlin gefahren sind zur Union, um unsere kleine Bierspende zu übergeben.
Wobei ich ganz kurz korrigieren muss, es ist noch nicht der krönende Abschluss. Der krönende Abschluss ist, wenn das Spendenkonto schließt.
Das ist natürlich wahr. Das stimmt. Krönender Abschluss im Sinne von, ich habe jetzt diese Causa Bier losgelöst von der Sache. Weil das ist für mich nämlich in der Tat ein Etappenziel gewesen, was ich unbedingt über die Bühne bringen wollte. Egal. Wir haben es gestern gemacht. Waren bei Union und sind dort auf ein Team getroffen, das unfassbar cool war, oder?
Wir reden nicht über die Mannschaft, ne, die leider schon im Urlaub war, sondern der Staff, die Presseabteilung, Social Media, Betreuung, inklusive dem großartigen Berliner Bierkutscher,
genau.
Der uns mit den Worten verabschiedete, schafft da, wa?
Ja.
Ganz großartig.
Ihr müsst drinbleiben, sagt er.
Könnten wir auch nochmal ein Foto reinstellen von dem.
Poste ich nachher mal bei Instagram, poste ich mal ein Foto von uns mit dem netten Bierkutscher, der da so nett war, uns auch massiv beim Abladen des Bieres zu helfen, beziehungsweise er hat es eigentlich allein gemacht. Der wollte uns gar nicht lassen.
Ja, das stimmt. Ja, ne? Ich glaube, der hatte.
Lass mich mal.
Ich glaube, als der meine Oberarme gesehen hat, hat er gesagt, komm Junge, komm. Genau. Geh mal zur Seite. Trag, was du kannst.
Hebst dir noch einen Bruch.
Ja, genau, genau.
Ja, total geil. Die haben uns wirklich direkt in Empfang genommen, haben uns erwartet auf dem Parkplatz, haben uns als allererstes erstmal auf dem Platz in der alten Försterei gelassen und uns das Stadion gezeigt. Unfassbar geil.
Tolles Stadion. Ja,
ganz tolles Stadion. Haben sich total toll um uns gekümmert, waren im Umgang super, super nett. Und
man hat denen wirklich abgenommen auch, dass sie die Aktion gut fanden, dass sie das gerne, die haben ja im Prinzip jetzt auch, ne, die sind ja auch schon alle halb im Urlaub, ne? Die eine nette Kollegin von der Presse, ich habe den Namen vergessen, weißt du, wie
ich
die
weiß auch nicht mehr, wie sie hieß. Wirf ein gutes Licht auf uns.
Ja, Mann, scheiße. erzählte, die Spieler sind alle schon im Urlaub und sagte, aber sie hätte heute mit oder gestern noch mit Felix gesprochen, weil es kam zur Union Geschäftsstelle mehrere Amazon-Pakete, die in Bremen adressiert waren. Und sie sagt, das ist normal, die Spieler lassen sich ganz oft ihre Post und so ihren Kram zum Verein schicken. Ja, überhaupt ein geiles Leben als Fußballprofi, wirst du so geil gepampert, ne, wahrscheinlich. Aber gut, und sagte, erzählte auch, ja, Felix, geiler Typ, und sagte dann, du, ich hab nix. Kannst aber mal reingucken, was da drin ist. Und dann waren das Lieferscheine von Beckskisten, die andere Fans schon geschickt hatten und so weiter. Und sie richtete aber liebe Grüße aus von Felix auch an euch alle, an alle Spender. Ganz toll, er ist aber schon im Urlaub. Ja. Und im Prinzip, die ganzen Offiziellen, mit denen wir da zu tun hatten, hätten im Prinzip auch schon sich in den Urlaub verpissen können, entschuldige, sind aber noch da gewesen, weil sie das auch toll fanden und haben uns ins Stadion reingeführt.
Genau.
Ja, was wirklich auch leer
toll
schon
geiles Stadion,
tolle echt. Atmosphäre ja. war.
Solche Stadien sind mir 10-mal lieber als irgendwelche, keine Ahnung, Schuhkartons auf irgendeinem Acker außerhalb von Wolfsburg.
Irgendwo am Autobahnkreuz Mönchengladbach neben dem Hockeystadion oder in München, wo du gefühlt erstmal halb zum Brenner fährst, ja, bis du da bist. Nein, Union Berlin, ganz toll, Köpenick, alternativer Stadtteil im Osten, das Stadion, alte Försterei, mitten in der Stadt, was schon, wir kennen das aus Bremen, aber ihr wisst,
es wirkt halt einfach anders, es ist total cool.
Ja. Ihr wisst, das ist wirklich Luxus, sowas noch zu haben. Ein Stadion, wo du zu Fuß hingehen kannst. Ja. Ich kenn's hier aus Hamburg, ich wohne in der Nähe vom Millerntor. Ja. Das ist was ganz anderes, ja, als mit dem 63er Bus nach Stellingen rauszu, ne, Richtung Müllverbrennungsanlage zu fahren. Oder nach Wolfsburg irgendwo zum VW-Werk. Ja. War wirklich rundum wirklich.
Und als krönenden Abschluss, und das war ja für Anton sicherlich auch mega geil, dann halt eben auch wirklich noch 3 Union-Trikots bekommen. Also ich, großartiges Erlebnis, echt total geil. Da auch nochmal echt vielen Dank an euch alle, dass ihr das möglich gemacht habt, indem ihr uns so supportet mit der Aktion. Und was man noch nicht vergessen darf, wir haben ja auch noch für das Eisen Bremen, haben wir noch die Flasche Krabbel die Wandenuff übergeben. Die sahen ein wenig ängstlich aus. Wobei einige vom Presseteam erzählten, dass sie sogar nach dem Spiel in Bremen noch im Eisen waren.
Richtig. Ne? Und das auch getrunken haben.
Genau. Und die werden noch Spaß haben, da bin ich mir ziemlich sicher.
Ja, wir hatten es auch schön, Krabbel die Wand schön durchgeschüttelt und warm aus dem Auto. Da knallt das noch viel besser. Ja. Aber Christian Arbeit, der Pressechef von Union, der uns ja noch eingeladen hatte, meinte, wir gucken heute Abend alle zusammen, wollt ihr nicht nur mit und so weiter, was wir die Einladung leider ausschlagen mussten. Aber
weil ich gesagt habe, ich muss auf mein Sofa.
Ja, genau. Ja. Du bist so peinlich, ey. Du bist so peinlich.
Als wenn du das nicht schon vorher gewusst
hättest. Nein, aber das wollte ich sagen. Er sagte, heute mache ich die Flasche lieber nicht auf.
Nee, okay. Montag dann. Und mit Montag dann sind wir auch schon beim Thema. Montag dann, Last Chance.
Aber
komplett neues Spiel oder geht unser Team mit Angst rein? Was glaubst du? Glaubst du, dass das Spiel, dass dieses Erlebnis zu Hause 0-0 jetzt eher sie den Arsch zusammenkneifen lässt? Oder glaubst du, dass sie jetzt wieder diese Mentalität entwickeln, die sie in den vermeintlichen Endspielen in der Rückrunde, ich nenne jetzt mal Freiburg, Paderborn, Köln, wo der Druck ja vorher auch immer immens war. Glaubst du, dass es eher ein Vorteil für uns ist oder eher ein Nachteil?
Willst du nicht lieber jemanden fragen, der sich damit auskennt?
sagen wir so, deine Quote liegt noch im positiven Bereich.
Ja, das stimmt.
Ich habe Hoffnung noch.
Das stimmt. Ich glaube, dass wir keinen negativen Druck, dass die Mannschaft keinen negativen Druck hat. Ich glaube, das wäre passiert bei einem 0-1, ja. Also wenn da in der 89. in dieser Kopfballaufsetzer, wenn das 0-1 ausgeht, dann wäre wirklich mega Düse und Streifen in der Hose. So ist ja wirklich rein faktisch, wie du es vorhin schon gesagt hast, 0-0 erstmal kein schlechtes Ergebnis.
Mhm.
Ne?
Ja.
Und ich bin davon überzeugt, dass wir einen selbstbewussteren, souveräneren Auftritt sehen werden.
Vogel ist wieder dabei.
Mit weniger Angst. Mhm. Und ich bin davon überzeugt, dass wir einen stärkeren Davy Klaassen sehen werden. Ja. Und dass auch Heidenheim nicht mehr so spielen kann, wie sie es jetzt gemacht haben.
Für einige Spieler wird es wirklich das letzte Spiel für uns. Ne? Also bei Rashica können wir, denke ich mal, davon ausgehen, egal ob wir die Klasse halten oder nicht, dass der im Sommer geht. Das zeichnet sich ja ab.
Der sich aber wirklich gestern den Arsch aufgerissen hat, muss man sagen. Ne? Also dem ist nichts vorzuwerfen.
Wollte ich sagen, dem würde ich auch niemals unterstellen. Dieser Kommentar, dass ja jetzt einige Leute ihr letztes Spiel machen, war auch null darauf ausgelegt, dass man jetzt mal darauf achten müsse, ob die nicht Leistung bringen. Ne? Sondern ganz im Gegenteil. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass es bei einigen vielleicht noch ein bisschen Kraft freisetzt, zu sagen, ich will nicht, dass dieser geile Club und dieses Team jetzt, wenn ich weggehe, absteigt. Ich möchte nicht mitverantwortlich dafür sein, dass dieser Verein eben genau das erlebt.
Rashica werden wir brauchen am Montag. Ja. Das ist genau, also den von seinen Qualitäten wird es abhängen auch, wie das Spiel am Montag läuft. Rashica wird sein letztes Spiel machen für Werder, da bin ich auch ziemlich sicher. Augustinsson zeichnet
sich ab. Hatten wir ja vermutet, wissen wir aber nicht. Aber wäre auf jeden Fall einer der Kandidaten, die auch bei Klassenerhalt gehen könnten. Über Veljkovic gab es jetzt in den letzten Wochen vermehrt Schlagzeilen. In Italien gäbe es Interessenten. Mhm. Dann müssen wir über Klaasen reden.
Müssen wir über Klaasen reden? Das meintest du gestern schon.
Ja, ich habe gestern früh eine Schlagzeile gelesen, allerdings wirklich ohne zu wissen, wie belastbar die Quelle ist, weil ich den Artikel nicht lesen konnte. Aber angeblich habe Ajax wieder massiv Interesse. Und das ist ja für Davy dann doch auch eine Herzensangelegenheit, wenn das stimmen sollte. Und da kann er wieder international spielen und so, ich weiß es halt nicht.
Also Ajax ist sein Heimatverein, ne? Ajax spielt Champions League, Ajax ist Amsterdam in einer super Stadt.
Geiles Stadion, geile Truppe.
Könnte ich, glaube ich, so bitter das wäre für uns, könnte ich das zumindest noch zähneknirschend akzeptieren, wenn er, ne, das ist was anderes als zu Hoffenheim zu wechseln,
ja,
oder
genau,
so.
Ja, genau. Oder wie damals De Bruyne zu Wolfsburg. Egal. Traumatische Erlebnisse. Egal, lange Rede, kurzer Sinn. Montag, Heidenheim. Du sagst, das wird ein anderes Spiel. Ich gehe auch davon aus, dass es ein anderes Spiel wird. Ich lege zugegebenermaßen sehr viel.
Es wird wieder zäh zu Anfang, das glaube ich auch.
Ja, ich glaube. Aber das wird mit Verlauf des Spiels wird das Visier immer weiter hochgehen. Und ich bin da in der Tat wirklich dann ganz froh, dass Kevin Vogt wieder dabei ist. Und hoffe wirklich sehr, dass wir dieses Mal andere Lösungsversuche starten werden, um eben doch auch eine, zumindest auch zu Anfang noch sehr defensiv stehende Mannschaft zu knacken. Weil ich glaube halt eben auch, oder ich hoffe halt eben auch, dass wenn du ein frühes Tor machst, oder wenn du ein Tor machst, gerade in so einem Spiel, dass Heidenheim dann aufmachen muss. Und dann bin ich mal gespannt, wie es läuft.
Das war auch gestern so, ne? Deswegen kam ich überhaupt zu meiner euphorischen Vorhersage. Wenn wir früh ein Tor geschossen hätten, ne, ist Heidenheims komplettes Konzept über den Haufen geworfen. Mhm. Ne, und davon, das hätte das Spiel komplett verändert, das wäre wie Köln halt auch gewesen. Ne?
Ja.
So, noch ganz kurz, nur als sozusagen Autokorrektur. Ein gewisser Herr Pizarro macht auch sein letztes Spiel, vermutlich.
Ja.
Wenn er es denn macht.
Wenn er es denn macht, genau. Wenn er es nicht schon längst gemacht hat.
Ja.
Das kann natürlich auch sein. Aber ich glaube, dass Kohfeldt keine Probleme haben wird, der Mannschaft zu verdeutlichen, worum es am Montag geht. Und dann, und wir haben es diese Saison schon so oft gesagt, dann sind sie selbst schuld, wenn sie es dann nicht wuppen. Ich werde so schlaflose Nächte haben die nächsten Tage. Ich bin da sehr nervös. Ich muss an dem Tag auch noch arbeiten. Ich muss den ganzen Tag noch irgendwie, oh Mann, ey, egal. Kriege ich irgendwie hin.
Ich auch, weißt du, ich habe heute früh gleich nach dem Aufstehen, das Erste, was ich gemacht habe, habe ich das so organisiert, dass ich Montagabend ins Homeoffice wechseln kann.
Ja, sehr gut.
Dass ich zumindest, ne, zumindest das hier nicht beim NDR über die Antenne geht, wenn ich hier alles zusammenschreie oder mich in Embryo-Haltung zusammenkauere und nur noch wimmere. Ja, aber so weit wollen wir es nicht kommen lassen.
Liebe Freunde, das war Folge 10 des Worum-Podcasts. Wolltest du noch was sagen?
Ich wollte fragen, ob wir jetzt schon tippen. Montag, wie es ausgeht, oder
ich hatte gehofft, ich komme drum herum.
Ja,
ja, komm, dann wir haben es jede Folge gemacht, wir machen es jetzt auch.
Das war aber, ja.
Ja, oder? Ja, doch, komm.
Okay.
Was sagst du?
Es wird deutlich weniger gefressen als erwartet. Aber es wird auch kein komplettes Veganer-Spiel. Wir gewinnen 3-1.
Sagst du? Ich sage, das Spiel geht 2-2 aus.
Alter, ich will eigentlich so HSV-mäßig, so ein Gewürge.
Das wird Herzinfarkt.
Weißt du noch, der HSV damals, Nachspielzeit 1-1 oder Karlsruhe oder wer war das?
Ich meine, zweimal sogar, ne?
Ja. Das. Oh, so möchte ich nicht, aber besser als zweite Liga spielen.
Ja, es ist bei mir in der Tat dann doch auch so, dass ich sage, ey, du kannst mir noch so oft mit dem Argument kommen, sportlich, haben sie endlich anders verdient und so. Ich will drinbleiben. Es ist mir scheißegal, wie, ich will drinbleiben.
Das wäre ein schönes Schlusswort.
Ja, ist es.
Ist es nicht. Denn, nochmal ganz kurz, ich möchte nochmal sagen, ihr liefert, wir liefern. Das Bier ist da.
Genau.
alles gut.
Richtig.
Aber das Spendenkonto ist weiter geöffnet bis Montagabend.
Genau.
Wir standen jetzt eben, letzter Stand, kannst du irgendwo gucken, waren wir bei 13.000.
Und, genau, ich habe heute Mittag geguckt, da waren es 13.000. Aber wenn du eine Sekunde hast, dann sage ich dir das sofort.
Ja.
Eine Sekunde.
Das sind dann, wie gesagt, die 4.800 für meine Hermelin-Pelzmäntel
hatten wir abgezogen. Ja, die hatte ich dir ja bereits rübergeschoben nach Luxemburg. Das hatten wir ja so besprochen. Es sind jetzt aktuell 13.027. Alter Schwede, ey.
Und das ist vielleicht noch ein Vorschlusswort, denn die letzten Worte solltest du haben, aber ich bin schwer beeindruckt und stolz auf euch und ich weiß, schaut mal ein bisschen ins Netz, ich bin da ja auch der digitale Analphabet, aber selbst ich habe ein bisschen geguckt, Twitter, also internationale Reaktion, die deutsche Welle, was der Auslandssender der Bundesrepublik ist in alle Welt, hat unsere Aktion retweetet, you deliver, we deliver,
genau.
Mit Reaktionen aus der ganzen Welt, aus dem Iran, aus den USA, aus Australien, auf Farsi, ja, that's why I love German football, oder das haben sie nicht wirklich gemacht, doch, das haben sie gemacht, wie geil ist das denn? Ja. Ganz toll.
Alles euer Verdienst, Leute.
Fußball verbindet.
Wir sind wirklich extrem stolz, in diesem Zusammenhang auch wirklich euch vertreten haben zu dürfen bei der Fahrt nach Berlin. Und die Aktion ist noch nicht zu Ende. Und alles, was jetzt noch kommt, geht den sozialen Projekten zu, die wir ja schon erwähnt haben. Wir haben mit Union jetzt gesprochen. Die wollten nochmal genau gucken, welches Projekt von ihrer Seite noch dazukommt. Bei uns sind es ja die Submängel in Bremen und Clubverstärker United für die Bremer Kulturszene, die unter dem Coronavirus ziemlich zu leiden hat. Ja, und dann schauen wir mal, was da jetzt alles noch so zusammenkommt.
Ich hätte gerne noch so eine Mütze, Pelzmütze zum Helmel. Wer ist denn da? Der Winter kommt ja.
Die bekommst du, müssen wir allerdings warten, bis die 15.000 voll sind.
Ah, okay. Ja? Spendet auf mein Nummernkonto.
In diesem Sinne, ihr Lieben. Das war Folge 10 des Worum-Podcast. Ich sage Tschüss.
Ich sage auch Tschüss und lieben Gruß von Anton.
Und da wir uns vor dem Rückspiel nicht mehr hören, ich zünde 17 Kerzen an.
Warum denn 17? Wegen Platz 17 oder was?
Nein, einfach weil 17 mir gerade in den Kopf kam und weil das eine schöne Zahl ist und weil du jetzt endlich mal aufhören kannst, mir sowas mal unter die Nase zu reißen. Also, Lieben, mach's gut.